Wir sind im 1. Samuel. Wir gehen ja Vers für Vers durch die Bibel, durchs Alte Testament, Dienstagabend. Und wir sind letzte Woche bis Kapitel 22 gekommen.
Samuel 2.
Das heißt, wir fangen im Kapitel 23 an, 1. Samuel, Kapitel 23. David musste fliehen vor Saul, nachdem der das dritte Mal mit seinem Speer nach ihm geworfen hatte, und David hat alles verloren. War ein Flüchtling. Wir haben letztes Mal gesehen, dass er viel Mist gebaut hat in seiner ersten Panik, die er gehabt hat, dass er zu dem Priester nach Nob gekommen ist. Dort hat er gelogen, das hat den Priestern teuer gekostet. Saul hat sie alle umbringen lassen. Er ist geflohen in eine Höhle. Dann sind allerlei Leute zu ihm gekommen, mit erbittertem Gemüt, bedrängte Menschen. Heißt nicht unbedingt, dass es alles schlechte Menschen waren, aber vielleicht waren es sogar gerechte Menschen, aber die hatten Stress mit Saul. Die waren unzufrieden mit dem, wie es lief, unter Saul. Und sie mussten fliehen. Und David hat ungefähr 400 Leute um sich versammelt. Und jetzt lesen wir im Kapitel 23, Vers 1. Vielleicht sollte ich vorher noch sagen, nochmal wiederholen, dass David zurückgekommen ist nach Juda. Und man berichtete David jetzt: Siehe, die Philister kämpfen gegen Keila oder Keila und plündern die Tennen. Philister, wissen wir schon, das waren die Dauergegner von Israel zu dieser Zeit. Und die haben es einfach gemacht, die haben gewartet, bis die Israeliten ihr Korn gedroschen haben und die Arbeit fertig hatten, und dann sind sie eingefallen und haben alles gemopst, haben alles geraubt. Und hier empfängt David mit seinen Männern einen Hilferuf von dieser Stadt. Und vielleicht war das ein Grund, warum der Herr gesagt hat, er soll zurück nach Juda kommen, aus dem Land der Philister, wo er vorher sich aufgehalten hatte, dass die Nachricht ihn erreichen konnte. Da befragte David den Herrn und sagte: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Sehr weise Sache hier, dass David zu Gott geht zuerst mal. Er hätte zwei andere Reaktionen haben können. Er hätte sagen können: Ah ja, los, drauf los, einfach drauf losrennen können. Oder er hätte sagen können: Was geht mich das an? Keila, hey, Saul ist der König, der soll sich drum kümmern, wenn sein Land angegriffen wird. Hätte untätig bleiben können, hätte drauf losrennen können, einfach so. Aber er macht das Richtige, er geht erstmal zu Gott und befragt ihn im Gebet. Und der Herr sprach zu David: Zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber die Männer David sagen zu ihm: Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda. Und wie sollen wir gar nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? Hey, wir haben hier schon die Hose voll. David, du gehst hier ein bisschen zu weit. Sollen wir noch mit den Philistern hier Streit anfangen? Und wieder David ist weise. Da befragte David wieder den Herrn. David hört auf seine Männer. Das ist eine gute Eigenschaft. Er ist nicht irgendwie so ein Leiter, der autoritär irgendwo abgehoben ist, der sich denkt, ich bin der Einzige, der von Gott hört. Die anderen haben mir nichts zu sagen. Er hört auf das und er befragt den Herrn nochmal. Er will nicht nach dem handeln, was Menschen ihm sagen. Er will vom Herrn hören und er befragt ihn nochmal. Und der Herr antwortete ihm und sprach: Mach dich auf und zieh nach Keila hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei. Und so rettete David die Bewohner von Keila. Es geschah aber, als Abiatar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keila floh, kam er hinab mit einem Ephod in seiner Hand. Also hier sehen wir diesen zeitlichen Rahmen von dem, was wir letztes Mal gesehen haben, wo dieser überlebende Sohn, der einzige Überlebende von den Priestern von Nob zu David kommt. Das war, als er hier in dieser Stadt Keila war. Und er kommt mit einem Ephod in seiner Hand. Ephod ist diese Priesterschürze. Wahrscheinlich war es die Priesterschürze, das Ephod des Hohenpriesters. Dieser Schurz mit dieser Brusttasche mit den Edelsteinen drauf, und in der Tasche waren die Urim und die Tumim. Wissen nicht genau, was das war, aber wahrscheinlich waren das zwei Steine, ein heller und ein dunkler. Und damit haben sie den Herrn befragt. Wahrscheinlich war das, wie sie den Herrn befragt haben hier. So schön, so gut. Sie haben die Schlacht gewonnen. Sie sind in der Stadt Keila. Vers 7, und es wurde Saul berichtet, dass David nach Keila gekommen sei. Da dachte Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben. Denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Saul ist hier total falsch in seinem Denken. Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Aber Saul ist getäuscht. Er hat sich vom Herrn abgewandt. Er ist hier mit einem dämonischen Geist besessen. Er sieht nicht mehr klar. Ist oft so von Leuten, die abgefallen sind vom Herrn, die glauben, Gott ist mit ihnen, wenn das in Wirklichkeit überhaupt nicht stimmt. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Keila hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten. Und David erkannte, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete. Da sagte er zu dem Priester Abiathar, bring das Ephod her. Und David sprach, Herr Gott Israels, dein Knecht hat als gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu kommen, um die Stadt um meinetwillen zu verderben. Werden die Bürger von Keila mich in seine Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat? Herrgott Israels, lass es doch deinen Knecht wissen. Und der Herr sprach, er wird herabkommen, ne? Mit diesen zwei Steinen hier, Urim und Tumim. Antwort ja oder nein, je nachdem, welche sie gezogen haben. Und der Herr hat es geführt. Er wird herabkommen. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern? Der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Da machte David und seine Männer sich auf, etwa 600 Mann, und sie zogen aus Keila fort und streiften umher von einem Ort zum anderen. Und es wurde Saul berichtet, dass David aus Keila entkommen sei. Da ließ er davon ab, gegen ihn auszuziehen. Ziemlich frustrierende Situation. David befreit hier eine Stadt von den Philistern. Er rettet die Leute. Die hätten vielleicht alle umgebracht. Und dann kommt Saul, stellt dem David nach. Und was wollen die Bewohner von Keila machen? Sie wollen ihn ausliefern. Eine Situation, wo David sich aufgeopfert hat. Ich meine, er und seine Männer haben sich in Gefahr begeben. Haben ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um diesen Menschen zu dienen, um die zu befreien. Und was erntet er? Kein Dankeschön, sondern Verrat. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo du investierst, wo du opferst. Vielleicht in einer Ehe, die einseitig ist, wo du investierst und gibst und gibst und gibst und es kommt nichts zurück. Vielleicht ist es mit den Kindern, wo du investierst in diese Kids und opferst und dich aufopferst und am Ende wenden sie sich gegen dich. Vielleicht auf deinem Job, wo du extra viel leistest und dich voll einsetzt und am Schluss liegt die Kündigung auf dem Tisch. Vielleicht ist es im Dienst für andere Menschen, wo du investierst und dich aufopferst und am Ende wirst du verraten und sie hauen dir das Hackel ins Kreuz. Sozusagen in Wien sagen wir das zumindest. Die Axt in die Rückseite. Keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr das. Ich kenne solche Erfahrungen, wo du investierst, wo du wirklich opferst für eine Person, die dir sehr am Herzen liegt, und am Ende kriegst du nicht mal ein Dankeschön, sondern Undank. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Und es ist ja leicht, verbittert zu werden in so Situationen. zu sagen, Gott, ich habe gedient, ich habe mich aufgeopfert und krieg keinen Dank. Weißt du was, ich werde nie wieder was machen für irgendwem. Nie wieder werde ich geben, nie wieder werde ich mich so verwundbar machen oder so verletzbar machen. Wir können Gott anklagen, wir können verbittert werden gegen die Menschen, die uns das angetan haben, die uns verletzt haben, die uns Unrecht getan haben, die dazu beigetragen haben, dass wir uns schlecht fühlen. Es ist die natürliche menschliche Tendenz. Aber wir sehen das bei David hier nicht. Wir sehen hier keine Spur von Bitterkeit. Warum? Wie können wir solche Situationen überleben, ohne bitter zu werden? Das eine ist, das erste ist, dass wir Gottes Hand in dem Ganzen sehen. Siehe, der Gott hätte Saul an einem Herzinfarkt sterben lassen können und er wäre nie zu der Stadt gekommen. Saul war nimmer am Leben, weil Gott ihn noch gebraucht hat. Als König zumindest. Da hat er ihn schon abgesetzt. Er hatte schon David gesalbt zum König. Aber Saul war noch da. Gott wollte ihn gebrauchen. Er war sein Werkzeug im Leben von David, um ihn zuzurüsten, dass er ein König wird nach Gottes Herzen. Nicht ein König wie Saul. Und auch diese Leute in Keila. Gott benutzt diese Umstände. Gott hätte die Philister erschlagen können, hat er früher schon gemacht. Mit Blitz vom Himmel und Hagel und sonstigen Dingen. Gott hätte sich um all diese Dinge allein kümmern können. Aber er bringt David in diese Situation, dass David was lernt. Gott ist hier dabei, einen Psalmisten zu formen. Und Gott lässt es auch in unserem Leben zu, dass wir enttäuscht werden, dass wir verletzt werden, dass wir keinen Dank bekommen. Und daraus lernen wir. Wir lernen, wir reifen in unserem Charakter. Wir lernen in unseren Motiven, warum wir dienen. Seht ihr, dass David gereift ist? Er hatte 400 Männer bei sich, als er nach Keila kam. Er ist mit 600 Männern ausgezogen. Warum? Ich glaube, weil Männer von Keila das gesehen haben. Davids Herz, dass er nicht bitter war, wie er umgegangen ist mit dieser Situation und die haben gesagt, ja, das ist unser Zeugnis, das ist unser König, dem wollen wir nachfolgen, das ist unser Leiter. Das ist das eine. Wir dürfen immer im Auge behalten, dass Gott die Kontrolle hat und dass Gott manchmal solche Menschen zulässt in unserem Leben, dass wir uns reiben an denen und dass unsere harten Kanten abgeschliffen werden, dass wir Gott erfahren mittendrin in dieser Situation. Und das ist was jedem Menschen passiert. Wenn du noch nie enttäuscht worden bist, Verheißung, du wirst enttäuscht werden. Ist unmöglich, kein Mensch ist perfekt. Und das ist vielleicht der zweite Punkt, an den wir uns erinnern können. Zweiter Punkt ist, wir sind nicht besser als die anderen, die uns verletzen. Wir haben nur irgend sowas wie geistliche Alzheimer-Krankheit. Wir vergessen den Mist, den wir gebaut haben, viel leichter als das, was andere uns angetan haben. Und wenn wir ehrlich sind und ehrlich den Herrn suchen, wird er uns genug Dinge aufzeigen, wo wir andere im Stich gelassen haben oder Unrecht getan haben oder wo wir nicht auf dem Level gelebt haben, wo wir hätten leben sollen. Wahrscheinlich hat David sich erinnert an Nob, wo er gelogen hat und er diese Priester betrogen hat und hat denen das Leben gekostet. David war nicht besser. Auch das hilft uns, die Perspektive zu bewahren. Dass wir nicht stolz auf die anderen runtersehen, sondern demütig bleiben. Und wissen, wir haben genau dasselbe anderen angetan. Und wir sind nicht besser, wir stehen ja drüber. Dritter Grund. Wegen Segnungen, die Gott uns schenkt. Hier und jetzt. Sie haben die Philister geschlagen und sie hatten Schnitzel an diesem Abend. Gute Steaks. Sie haben deren Vieh genommen und sie haben gewonnen dabei. Dadurch, dass sie für andere sich aufgeopfert haben, dass sie in den Kampf, wir würden heute sagen, in den geistlichen Kampf gezogen sind für andere, eingetreten sind, sind sie selbst bereichert worden und beschenkt worden. Und das ist natürlich das, was Jesus uns lehrt. Er hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und wir können nie mehr geben, als wir zurückbekommen. Wenn immer wir uns aufopfern und anderen Menschen geben, anderen Menschen dienen, werden wir selber beschenkt. Das ist immer so. Wenn wir selbstsüchtig sind, uns um uns selbst drehen, für uns selbst leben, dann werden wir immer ärmere Menschen. Wenn wir von uns selbst wegschauen und auf andere und anderen für den Herrn dienen, dann werden wir beschenkt. Dann werden wir bereichert werden. Schon hier, jetzt, in diesem Leben. Unabhängig davon, wie die anderen reagieren. Ob die dankbar sind oder nicht. Aber im Dienen werden wir beschenkt. Und werden wir reifere und größere und reichere Menschen. Und dann als letzter Punkt, als vierter Punkt, lass uns im Auge bewahren, dass wir belohnt werden vom Herrn. Menschen sind ja die, die uns letztlich den Lohn geben. Jesus hat gesagt, wenn er Dinge tut für die Menschen, damit ihr Dank habt und damit die Leute sagen, oh, du bist so toll, du bist so ein demütiger Diener. Jesus sagt, dann habt ihr euren Dank schon, dann habt ihr eure Belohnung, wenn das eure Motivation ist. Aber Kolosserbrief heißt es, alles, was ihr tut, tut als dem Herrn. Und wenn das unsere Motivation ist, dann wird er uns belohnen. Er ist unser himmlischer Arbeitgeber und er zahlt in guter himmlischer Währung. Und so selbst, wenn wir nicht den Dank bekommen für das, was wir hier getan haben von anderen Menschen, vielleicht sogar Undank, vielleicht verstehen sie es nicht und verstehen es falsch und wir werden bitter enttäuscht. Aber Gott sieht, was du getan hast für ihn und Gott kennt dein Herz und er wird dich belohnen in der Ewigkeit. Und dann vielleicht ein fünfter Punkt, David ist ja immer wieder ins Gebet gegangen. Wenn wir beten, wenn wir besonders auch für die beten, die uns Unrecht angetan haben, dann können wir nicht lang bitter sein gegen sie. Dann wird der Herr unser Herz verändern. Es ist wunderbar, Gebet wirkt immer in zwei Richtungen. Gott erhört Gebet, wenn es nach seinem Willen ist und das vollbringt etwas, aber es vollbringt auch immer etwas in uns. Es ändert unser Herz, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn verbringen. Und so ein paar sehr praktische Prinzipien, wie wir nicht verbittert werden, wie wir ein reines Herz bewahren können in Enttäuschungen, wenn Menschen uns Unrecht antun, wenn Menschen undankbar sind. Und David blieb in der Wüste auf den Bergfesten und blieb im Gebirge in der Wüste Ziph. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Sieh, der Gott hat seine Hand im Spiel hier. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha in der Wüste Ziph. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Das war leider Wunschdenken. Jonathan ist gestorben, bevor David König war oder wurde. Aber es war Jonathans Herz. Zwei waren so gute Freunde, ich möchte der Zweite sein nach dir, ich möchte dich unterstützen. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Und David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte nach Hause zurück. Das letzte Mal, wo die beiden Freunde sich getroffen haben. Tschüss. Das nächste Mal, wo David Jonathan sah, sah ihn angenagelt an die Stadt Bethshean. Wieder wunderbar, Jonathan kommt hier zu seinem Freund in die Wüste, dort wo es Wüste ist und öde ist, wo er in Bedrängnis ist, wo er sich einsam fühlt vielleicht, wo er deprimiert ist. Und er stärkte seine Hand in Gott. Das ist so wichtig, das ist so schön. Er stärkte seine Hand in Gott. Er ist nicht nur zu ihm gekommen und hat gesagt, oh David, ich fühle mit dir und du tust mir so leid und oh... Oft machen Leute, die uns lieb haben, das mit uns. die wollen uns trösten und die wollen mitfühlen mit uns und das ist gut und schön und auch was Positives. Aber was noch wichtiger ist, ist unser Charakter. Und da ist Jonathan besorgt. Er stärkte Davids Hand in dem Herrn. Er hat nicht nur Mitleid gehabt mit ihm, sondern er hat ihn auf den Herrn hingewiesen und hat gesagt, fürchte dich nicht. Hey, David, die Verheißungen Gottes, die er dir gegeben hat, die werden erfüllt werden. Mein Vater wird dich nicht umbringen. Gott hat dich zum König gesalbt, also wirst du König werden. Vertrau auf den Herrn, fürchte dich nicht. Und wie wohltuend es ist in so Situationen, wo wir deprimiert sind, wo wir nicht mehr aus und ein wissen, wo wir Angst haben, wenn ein Bruder und eine Schwester zu uns kommt und unsere Hand in dem Herrn stärkt, uns wieder die rechte Perspektive gibt, uns auf Jesus hinweist, sagt, vertraue dem Herrn. Wir können nicht immer erklären, warum Dinge passieren. Wir können auch nicht immer helfen. Aber wir können ermutigen, wir können immer die Geschwister auf den Herrn hinweisen. Fürchte dich nicht. Vertraue auf den Herrn. Wunderbare Freundschaft zwischen David und Jonathan. Jonathan, ein Freund, der Opfer bringt, um seinen Freund David zu stärken. Aber die Siphiter zogen zu Saul nach Gibea hinauf und sagten, hält David sich nicht bei uns auf den Bergfesten verborgen, in Horesha, auf dem Hügel Hachila, der südlich von Jeschimon liegt? Und nun, o König, wenn du geneigt bist, herabzukommen, so komm herab. Und an uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern. Und Saul entgegnete, gesegneter seid ihr vom Herrn, dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt. Saul hat den ganzen christlichen Slang drauf. Gesegnet seid ihr vom Herrn. Folgt dem Herrn schon lange nicht mehr nach. Widersteht dem Herrn. Sein Sohn Jonathan hat gerade gesagt, dass er sehr wohl erkennt, dass David König sein soll. Dass er nimmer König sein soll und er kämpft hier gegen Gott. Gegen Gottes Willen. Aber er hat noch immer den richtigen Slang drauf. Gesegnet seid ihr von dem Herrn. Dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt, ich armer König, ich. Geht hin, vergewissert euch noch mehr und erkundet und passt genau auf, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Und beobachtet und erkundet alle Schlupfwinkel, in denen er sich versteckt hält und kommt mit sicherer Kunde wieder zu mir zurück. So werde ich mit euch gehen und es soll geschehen, wenn er im Land ist, dann will ich ihn aufspüren unter den Tausendschaften Judas. Schon wieder so ein Hackel ins Kreuz. David ist hier ein Juda, das war sein Stamm. Das waren Leute aus seiner Gemeinde, wenn wir so sagen wollen. Und sie verraten ihn. Wir können im Psalm 54 nachlesen, wie David sich gefühlt hat. Psalm 54, da heißt es im Vers 2, als die Siphiter kamen und zu Saul sprachen, hält sich David nicht bei uns verborgen? Ich finde es schön, dass wir hier auch das Innenleben sozusagen von David mitbekommen. Gott, durch deinen Namen rette mich und schaffe mir Recht durch deine Macht. Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Denn Fremde sind gegen mich aufgestanden und Gewalttätige trachten nach meinem Leben. Sie haben Gott nicht vor sich gestellt. Siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Er wird das Böse zurücklenken auf meine Feinde. Nach deiner Treue bringe sie zum Schweigen. Opfern will ich dir aus freiem Antrieb. Deinen Namen will ich preisen, Herr, denn du bist gut. Denn aus aller Not hat er mich errettet, sodass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Sehen hier die Zuversicht, die David in Gott hatte. Jonathan stärkte seine Hand in dem Herrn. Und wir sehen, wie David in dieser wieder furchtbaren Enttäuschung, die er erlebt von seiner eigenen Gemeinde, von seinem eigenen Stamm, von seinen eigenen Leuten, wieder verraten und verkauft. Diesen öden Ort in der Wüste. Wüste, Juda ist öde. Das ist Sand und Steine und sonst nicht viel. Und er überlässt hier Gott das Gericht, die Rache. Sag Gott, bring du sie zum Schweigen. Aber ich, mein Teil ist, dass ich dir opfer, Herr. Ich will auf dich ausgerichtet leben. Ich will dich preisen inmitten dieser Umstände, denn du bist gut. Und du hast mich immer wieder aus meiner Not errettet. Gott, du warst bis jetzt treu, deswegen vertraue ich dir, dass du auch in Zukunft treu sein wirst. Ich vertraue auf dich, du bist meine Hilfe, du bist mein Fels. Du hast gesagt, ich werde König werden und ich vertraue darauf. Seht ihr, wie David gestärkt wird in diesen Wüstenzeiten. Da wird sein Charakter geformt. Wir würden diese Psalme nie lesen, wenn David immer im Palast geblieben wäre und immer ein angenehmes, bequemes Leben gelebt hätte. Diese Psalmen kommen aus dieser schweren Zeit in seinem Leben. Da legt Gott ein Lied in sein Herz. Ist auch in unserem Leben so. Das sind die Zeiten, wo wir reifen und wo wir wachsen. Und sie machten sich auf und gingen vor Saul her nach Ziph. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von Jeschimon. Und Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen, und man berichtete es David. Und er ging zum Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Als Saul das hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Das war sehr knapp hier. War nur mehr ein Berggipfel dazwischen. Und Leute, die Berge dort sind nicht wirklich Berge, das sind eher ein bisschen höhere Hügel. Also es war sehr knapp. Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen, waren Saul und seine Männer gerade David und seine Männer umringen wollten, um sie zu fangen. Kam ein Bote zu Saul und sagte, eile und komm, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Daher nennt man jenen Ort Sela Machlekot, Fels der Trennung, wo Gott eine Trennung gemacht hat, Gott beschützt hat. Jesus ist unser Fels der Trennung. Er ist unser Schutz. Vielleicht warte schon mal in so Situationen wie David hier, wo es völlig aussichtslos aussieht. David muss gedacht haben, jetzt haben sie uns. Sie haben uns umringt, es ist vorbei. Kein Ausweg mehr. Aber bei Gott gibt es immer einen Ausweg. Während sie umringen wollten, kam ein Bote zu Saul und sagte, die Philister sind eingefallen. Gott ist treu. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du in der Enge steckst. Gott hat Wege, Ahnung haben. Gott ist stärker. In diesem geistlichen Kampf, in dem wir auch stehen, seht ihr, der Saul jagt ihm nach jeden Tag, auch unser Feind schläft nicht. Aber Gott ist stärker. Stärker ist der in euch ist, als der in der Welt ist. Wir haben einen Felsen, auf dem wir stehen. Und das ist Jesus. Und da sind wir sicher. Und er kann uns retten aus jeder Bedrängnis. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von En-Gedi. Das ist westlich vom Toten Meer. Eine sehr öde Gegend. Habt ihr ja schon mal Bilder gesehen. Vielleicht Bilder von Masada oder diesen Höhlen von Qumran, diese Gegend. Eine sehr öde Gegend, eine Wüstengegend. Und En-Gedi ist ein Canyon, könnten wir sagen, der westlich verläuft. Und da ist eine Quelle und da gibt es Wasserfälle. Und es ist ein fruchtbares Gebiet, wo Wasser ist, wächst Zeug. Und das war ein guter Ort, sich zu verstecken. Sie hatten Wasser, sie hatten Verpflegung. Und es gab Höhlen dort in den Felsen, viele Höhlen. Und das war leicht zu verteidigen. Und die Feinde waren natürlich von weit her sichtbar, wenn die durch die Wüste dahergezogen sind. Dort versteckt sich David. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Saul mit 3000 Mann der Elitetruppe, 3000 handerlesene Männer, und er zog David nach. Saul ist besessen von einer Sache, und das ist David zu töten, David aus dem Weg zu schaffen. Er hat sich nicht um Keila gekümmert, als die überfallen wurden von den Philistern, aber er zieht hin, um David umzubringen. Dazu ist er bereit. Und jetzt sammelt er 3000 Elitesoldaten und jagt ihm nach, persönlich in die Wüste. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war. Also eine Höhle, wo ganze Schafherde hineinpasste, offensichtlich eine große Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Das heißt auf gut Deutsch, er musste auf den Topf. Das ist, was er hier tut. Wenn der König mal muss, dann muss der König mal und dann bleibt alles andere stehen. Die 3000 Männer hatten sicher nicht so gut gehabt, wenn da einer gesagt hat, hey, ich muss mal. Es war egal, die mussten weiter marschieren. Aber hey Leute, wenn ein König auf den Topf muss, dann geht er auf seinen Thron. Dann bleibt alles still und muss alles andere warten. Und David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Was für ein Zufall wieder. Hä? Da gibt es viele Höhlen und der Herr dem Saul gerade vor dieser Höhle auf die Blase gedrückt. Gott hat die Kontrolle hier. Also, König Saul geht jetzt mit seinem Topf hier in diese Höhle rein, wo David und seine Männer hinten verborgen sind. Und wir können uns vorstellen, 3000 Mann haben vor der Höhle gewartet. Es war wahrscheinlich relativ laut, großer Geräuschpegel. Es war vielleicht gut, dann hat man die Geräusche vom Saul nicht so gehört. Und Saul kam von draußen, von der Helligkeit, vom hellen Sonnenlicht in die Höhle hinein, konnte nicht gut sehen. Die Männer, David, saßen hinten in der Höhle, die waren an die Dunkelheit gewöhnt, die konnten Saul erkennen. Spannende Situation. Wenn es ein Film wäre, da wäre jetzt schon die Musik dramatisch. Muss man mal im Himmel bestellen, das Video hier. Das muss man mal ansehen. Da sagen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. David, Gott hat deinen Feind in deine Hand gegeben. Das ist der Tag. Jetzt geh hin und bereite mein Ende. Die Leute, die hatten alle mit Saul ein Hühnchen zu rupfen, waren alle bedrängt von ihm. Und sie ermutigen David jetzt und sagen, hey, bring ihn um. Das ist ein gutes Recht. Der ist hinter dir her. David, das ist vom Herrn. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Also hat hier sein Schwert zwischen die Zähne genommen vielleicht. Ist ja auf dem Boden langsam zu Saul hingerobbt, der da auf dem Topf saß. Oder vielleicht hat er sein Obergewand auch abgelegt und es lag irgendwo auf der Seite. Und seine Männer haben sich gedacht, haha, jetzt kriegt er ihn. Aber dann nimmt David das Schwert und er schneidet nur einen Zipfel von dem Gewand ab, von dem königlichen Gewand Sauls. Aber danach geschah es, er schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Seht ihr, wie sensibel das Gewissen von David war? Er war bestürzt in seinem Herzen, nur weil er ihm ein Stück von dem Zipfel abgeschnitten hat. Wie gesagt, dieses Gewand sprach von seiner Autorität, von seiner königlichen Autorität. Und er sagte zu seinen Männern, das sei fern vor dem Herrn, fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen ja nicht, sich an Saul zu ergreifen. Er hat Saul noch verteidigt, noch beschützt vor seinen eigenen Männern. Und Saul stand auf, der hat nichts mitgekriegt, war so beschäftigt mit seinem Geschäft, trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Seht ihr das Herz von David wieder? Es war eine Versuchung in seinem Leben. Versuchung, schnell an den Thron zu kommen. Hey, ein kurzer Stich und du bist König. Nimm es in deine eigene Hand, David. Alle Leute werden es verstehen. Der war hinter dir her, der wollte dir nur Böses. Man könnte es als Notwehr rechtfertigen. Alle werden es verstehen. Aber David schlägt das Herz und er sagt, nein, ich werde mich nicht an dem Gesalbten des Herrn vergreifen. Ich werde nicht an seiner Autorität rumschnipseln, an seinem Mantel. Ich werde ihm nicht abschneiden, kürzer machen, Kopf kürzer machen. Erniedrigen. Und David schlägt sogar das Herz wegen dem einen Zipfel. So leicht in unserem Leben, in solchen Situationen, wo Menschen uns Unrecht angetan haben, dass wir anfangen, an ihnen rumzuschnipseln. Und vielleicht zu einer dritten Person sagen, hey, weißt du, was der mir angetan hat? Ein Dreck, sagt der. Hey, ich erzähle dir mal ein bisschen was, wie der so wirklich ist. Und wir schnipseln an dem Charakter, an der Autorität, an dem Ruf von dieser Person rum. Und die Tendenz ist in uns, andere kleiner zu machen, damit wir besser dastehen, ist eine Versuchung. Versuchung auch für David, wie gesagt, schnell an den Thron zu kommen. Ich denke da an Jesus, war ähnlich, wo Satan zu ihm kommt und sagt, hey, bet mich an und du kannst alles haben, was dir verheißen ist, ohne das Kreuz, auf dem schnellen Weg. Aber David, wie auch Jesus, hat es abgelehnt. Er sagt, ich werde mich nicht vergreifen an dem Gesalbten des Herrn. Das ist auch weise für uns. Vielleicht hast du gerade ein Hühnchen zu rupfen mit irgendjemandem. Der Herr sagt, Rache ist mein. Wenn da so ein rachsüchtiger Gedanke in deinem Herzen ist, dann bring es zum Herrn. Geh um damit in rechter Art und Weise. Sonst wird dich das auffressen und es wird dich kaputt machen. Und es ist nicht recht vor dem Herrn. Wieder, David war nicht verbittert gegen Saul. Ein Mann, der ihm alles genommen hat. Sein Haus, seine Frau, seine Familie, seine Position, seinen besten Freund, seinen Ratgeber, seine Heimat, alles. Kein Wunder, dass die verbitterten Männer, die mit ihm waren, die auch ein Hühnchen zu rufen hatten mit Saul, dass die gesagt haben, mach ihn deinen Kopf kürzer. Aber wisst ihr was, wenn David es getan hätte, wäre er vielleicht schneller König geworden, aber er wäre nicht der David gewesen. Er war nicht der Psalmist geworden, den wir kennen. Er wäre ein König geworden, so wie Saul, und kein König nach dem Herzen Gottes. Jesus ist uns ein Vorbild. Denkt an Judas, einer seiner Jünger. 3 Jahre mit ihm gegangen. Jesus hat ihn gefüttert, er hat ihn versorgt, hat sie gelehrt, hat sich um sie gekümmert. Und dann verrät er ihn mit einem Kuss. Jesus hätte sagen können, Leute, wisst was, vergesst das Kreuz. Für euch, Gesindel, werde ich nicht sterben. Für euch undankbare Generation hier, für euch Menschen. Denkt an die 10 Aussätzigen, die zu Jesus kamen und Jesus heilt sie alle und nur einer kommt zurück, um sich zu bedanken. Jesus hat Enttäuschung erfahren. Er weiß, was Undankbarkeit ist. Er weiß, was es heißt, ungerecht behandelt zu werden, verraten zu werden. Wieder dieselben Prinzipien, über die wir vorhin gesprochen haben. Es ist wichtig, dass wir richtig damit umgehen, dass wir das nicht in uns reinfressen und wachsen lassen. Jesus, als er am Kreuz hing, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus weiß, wie du dich fühlst. Aber Jesus hat dir auch den Weg vorgezeigt. Und der Weg ist Vergebung. Bete für die, gegen die du diesen momentanen Hass hast. David wurde ein großer König in dieser Situation. Hätte David Saul umgebracht, hätte er hier so einen Präzedenzfall geschaffen für sein Reich. Und sein Reich unter seiner Herrschaft wäre nie dasselbe gewesen. Wenn er jetzt hier Gottes Gebot gebrochen hätte, du sollst nicht morden, das was Gott sagt, dann hätte er einen Präzedenzfall geschaffen. Und wenn immer Leute unzufrieden mit ihm gewesen wären, hätten sie sagen können, ja, dann mache ich es, wie es er gemacht hat. Und es wäre kein Reich gewesen, was auf Gerechtigkeit gegründet wäre, sondern auf Mord und Totschlag. Der Stärkere, der momentan gerade den Vorteil hat, setzt sich durch. Jesus sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Möge das unser Herz sein, wenn uns Unrecht angetan wird. Und wir werden große Menschen werden. David wächst hier in seinem Charakter. Da ist, wo Charakter gebaut wird, in solchen Entscheidungen, in solchen Situationen, wenn wir da die richtige Entscheidung treffen. Und da können wir auch mit Gottes Beistand rechnen, mit seinem Geist, der in uns wohnt. Sagen, Herr, hilf du mir zu vergeben, hilf du mir richtig umzugehen damit und die richtige Entscheidung zu treffen. Danach machte David sich auf, ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her, mein Herr und König. Und Saul sah sich um und David neigte sein Gesicht zur Erde. Und er warf sich nieder, seht seine Demut. Da sagte David zu Saul, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht ein Unglück. Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man drängte mich, dich umzubringen, aber ich habe dich verschont. Und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Er ist in Gottes Hand. Er ist Gottes Angestellter sozusagen, nicht meiner. Und ich weiß, ich werde König werden, aber zu Gottes Zeit. Ich werde es nicht in meine eigene Hand nehmen. Sieh, mein Vater, ja, sieh den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. Was ein Schwiegervater, ne? Denn dass ich einen Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht umgebracht habe, daran erkenne und siehe, dass meine Hand rein ist von Bosheit und Aufruhr. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. Der Herr richte zwischen mir und dir und möge der Herr mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Leg's in Gottes Hand. Und Gott ist fair. Gott kümmert sich um die Angelegenheiten. Gott hat sich um Judas gekümmert. Gott hat sich um Saul gekümmert. Am Ende, wenn alles gesagt und getan ist, wird es absolut gerecht sein. Gott ist gerecht. Aber David nimmt es nicht in seine eigene Hand. Wir sehen keine Rachepsalmen in dieser Art und Weise. Ja, wir haben Psalmen, wo er verbittert ist und wo er sagt, Herr, bring du sie um. Manchmal haben wir auch solche Gefühle, oder? Frau von Billy Graham wurde mal gefragt, ob sie je an Scheidung gedacht hat. Und sie hat gesagt, an Scheidung nie, an Mord ja. Ab und zu haben wir solche Gedanken. Aber es weise es nicht in unsere eigene Hand zu nehmen, sondern zum Herrn zu gehen. Und ihm unsere Gefühle können wir ehrlich ausschütten. Und dann sehen wir in diesen Psalmen aber auch immer, wie Gott sein Herz verändert. Und er lässt es in Gottes Hand. Der Herr möge mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Ich werde nicht sündigen, um das zu bekommen, was mir zusteht. Wie das alte Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Ich will kein Gottloser sein. Ich will ein Diener Jesu sein. Ich will sein wie er, Zeuge für ihn. Das ist das Ziel in meinem Leben. Wem jagst du nach? Hinter wem zieht der König von Israel her? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? So sei denn der Herr Richter und richte zwischen mir und dir. Er sehe da rein und führe meine Rechtssache und verschaffe mir Recht gegen dich. Und es geschah, als David diese Worte an Saul beendet hatte, sagte Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David, mein Schwiegersohn? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Also ein emotionaler, schizophrener Typ, der Saul. Im Moment hat es ihm leid getan und er weint. Kapitel weiter sehen wir, dass er schon wieder dabei ist, David nachzujagen und ihn umzubringen. Paranoider König. Dann sagt er zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast, als der Herr mich in deine Hand ausgeliefert hatte und du mich nicht umgebracht hast. Denn wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg gehen? So möge der Herr dir Gutes vergelten für das, was du heute an mir getan hast. Liebet eure Feinde, sagt Jesus. David ist ein Vorbild hier für uns. Und sieh, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. Und es wird Bestand haben, unter anderem, weil David so gehandelt hat. Hätte David Saul umgebracht, würden wir uns an David erinnern als den Mörder Sauls, als den Königsmörder. Das wäre er bekannt in seinem Land. Jetzt ist er bekannt als der Barmherzige, der den König verschont hat, der seine Feinde liebt. Und wem würdest du lieber nachfolgen? Wem würdest du lieber als seinen König haben? David oder einen Saul, einen Königsmörder? So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Es war damals üblich so, wenn eine Dynastie die nächste abgelöst hat, dann haben die üblicherweise alle umbringen lassen der alten Dynastie, dass die ja keine Konkurrenz mehr für den Thron hatten. David hatte das schon zuvor dem Jonathan, dem Sohn Sauls, seinem besten Freund, geschworen. Und David schwor es Saul, und Saul ging in sein Haus zurück, David und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Wunderbares Vorbild, David. Wichtige Lektionen, die wir lernen können, wenn uns Unrecht angetan wird, wenn Menschen undankbar sind, wenn wir verletzt werden von anderen. Wie gehst du damit um? Welchen König wirst du nachfolgen? Unserem König Jesus, der gesagt hat, liebe deine Feinde, der gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, denen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Oder wirst du dem anderen König nachfolgen, dem König dieser Welt, von dem die Bibel sagt, dass er ein Mörder von Anfang an ist? Wem wirst du nachfolgen? Willst du ein David sein oder ein Saul? Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dieses wunderbare, gottesfürchtige Vorbild, was wir in David haben. Und Jesus, wir beten, dass wir dir ähnlich werden, dass wir mehr wie David sind und weniger mit Saul in unserem Leben. Lass uns lernen davon. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.